Hallo, liebe Dachgeflüsterfreunde. In dieser Folge erfahrt ihr, warum Fritt nicht der Hit ist und warum ein Deckenfluter ein Dreiklang der Sinne ist.
Und natürlich, was der liebe Lok Lukas in seiner Krankheitsphase so übers Leben gelernt hat und wie ihn der Selomat 3000 wieder ins Leben zurückkatapultiert hat.
Viel Spaß! Dachgeflüster. Einfach weniger wissen. Hallo, guten Abend.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dachgeflüster.
Ja, Wöllenstein und Ruben hier. Wöllenstein und Ruben, genau. Wöllenstein und Schmidt hier.
Wir sind wieder am Start. Es klingt gerade so, als ob wir so ein bisschen übersteuern, aber das ist wahrscheinlich nur am Kopfhörer so, ne?
Das weiß ich nicht.
Ist auch egal. Ja, Freunde, es ist, wir sind wieder zurück. Ich war tatsächlich eine ganze Weile krank. Mal schöne zwei Wochen lag ich im Bett mit Grippe und mit bakterieller Entzündung noch dazu.
Hattest du denn wenigstens etwas Zeit, GTA zu spielen?
Ja, ich habe tatsächlich GTA 2, nee, habe ich erst am Ende davon gespielt, weil tatsächlich während der Krankheitsphase habe ich eigentlich wirklich so gefühlt 90% des Tages geschlafen und hab einfach nur ab und zu was getrunken, tatsächlich ein bisschen zu wenig gegessen. Ich habe auch anscheinend ganz gut abgenommen, was nicht so förderlich ist. Jetzt mittlerweile, glaube ich, geht's wieder. Aber der Kommentar von den Kollegen im Büro, nachdem ich wieder da war, war so, jo, hast du abgenommen. Naja, aber auf jeden Fall, um mal die unterhaltsamen Seiten des Lebens aufzuziehen, ich bin auf jeden Fall, ich habe mir richtig Selomat.
Halt, stopp. Selomat, Schmerzmittel.
Ich habe mir auf jeden Fall richtig ordentlich Selomat reingeorgelt. Und das Geile an Selomat ist, da ist einfach Gin und Pfirsicharoma drin. Habe ich mal so rausgefunden.
Gin-Aroma, warum? Damit es die Leute abhängig macht.
Ja, habe ich auch gedacht. Vor allen Dingen ist es auch für Kinder zugelassen. Also Selomat klingt für mich auch schon so ein bisschen so, als ob man es trichtern müsste. Also so Selomat 3000, der Bakterienvernichter. Oder Virenvernichter. Auf jeden Fall sehr geiles Zeug, hat sehr lecker geschmeckt. Mein Antibiotikum hat lecker nach Himbeeraroma geschmeckt. Dann habe ich mir noch reingezogen Chlorhexamet. Ist auch ganz geil, das schmeckt so ein bisschen, also ist so zum Hals freimachen, gurgeln. Das enthält, glaube ich, auch irgendwelche, ist Chlorhexamet nicht so Wasserstoffperoxid oder sowas?
Das weiß ich nicht.
Auf jeden Fall ist das so Zeug, was richtig alles vernichtet im Mund.
Ja, nicht schlecht.
Ja. Ich habe der Pharmaindustrie in der Zeit in zwei Wochen, glaube ich, 100 Euro zukommen lassen.
Das geht ja.
Und ich glaube, meine Leber ist ready für eine Transplantation. Ich habe so 20 Paracetamol in der Zeit verbraucht, 15, 20 Ibos. Dann nebenbei noch ein bisschen anderes Zeug. Aber was soll ich sagen?
Das
ich
heißt, back to life. In den nächsten Wochen vielleicht bisschen weniger Alkohol und die Leber verschonen, bisschen mehr Gutes tun. Ich weiß nicht, ob Grünzeug auch der Leber hilft, aber bestimmt.
Ja.
Spinat,
ja,
Grünkohl.
Also das, was auf jeden Fall dran ist, ist tatsächlich kein Alkohol. Das habe ich mir wirklich sehr, ich habe am Wochenende war ich auf Borkum bei der lieben Anna und da haben wir tatsächlich in einer schönen Bierbar nochmal wieder ein Bier getrunken, aber das alles in Maßen gehalten und das war auch das, also es wird jetzt in den nächsten Tagen kein Alkohol geben und
Auch gute Besserung von meinem lieben, ja auch entschuldigt ein bisschen, falls Ruhm hier noch ein bisschen rumkotzt, das können noch Nachwehen von der Krankheit sein und ich habe auch so ein leichtes Halskratzen, das mir hinten in der Kehle hängt, aber ich wollte gerade sagen, gute Besserung von meinem Kollegen Ralf. Der wusste gar nicht so richtig, was du hast. Der ist ein treuer Hörer. Der fragt immer direkt nach. Der hört es auch immer innerhalb von 24 Stunden, habe ich das Gefühl.
Ehrenmann.
Und der hat dir auf jeden Fall gute Besserung gewünscht und ist immer eifrig dabei bei unserem Podcast. Willst du auch noch mal ein bisschen näher ran?
Dann, Grüße gehen raus an Ralf.
Ich habe hier gerade auch schon, das haben sie bestimmt auch schon gehört, ich habe hier schon ein bisschen rumgestellt gerade eben, aber so ist besser.
Ja, also Grüße gehen raus an Ralf. Ich würde gerne auch noch mal meinen Kopfhörer ein bisschen lauter machen. Hallo? Ja, jetzt ist es besser. Grüße gehen raus an Ralf. Wirklich sehr ehrenvoll, dass er an mich gedacht hat und gute Besserung bestellt hat. Ich habe in der Zeit auch das erste Mal in meinem Leben auch eine richtige jetzt Hausarztpraxis, die ich aufsuchen kann. Hatte ich vorher nicht. Einen sehr lieben Doktor, der da einfach das Bestes gekümmert hat.
Wie, du hattest vorher keine Hausarztpraxis?
Ja, hatte ich ja vorhin bei unserem kleinen Vorgespräch schon mal gesteckt. Tatsächlich war das jetzt das erste Mal in meinem Leben, dass ich mal krankgeschrieben worden bin. In meinen 31 Lebensjahren habe ich noch nie...
Einmal kurz Stopp.
Ja.
Ich will auch nur, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das einmal kurz sacken lassen können. Ruben, wiederhol den Satz nochmal kurz.
Ich bin noch nie in meinem Leben krankgeschrieben worden.
Erzähl mal.
Also ich bin jetzt nicht der Typ Mensch, der krank ins Büro rennt. Aber ich bin vielleicht der Typ Mensch, der tatsächlich ultra selten krank ist. Also natürlich habe ich wie jeder andere auch irgendwie ein, zwei Mal im Jahr eine Erkältung. Das ist dann aber meistens so, wie wahrscheinlich auch den aller anderen meisten, irgendwie einen Tag bist du ein bisschen angefressen, dann knallt es einmal richtig rein. Das ist dann der Tag, wo ich mich krank melde, aber wofür du ja keine Krankschreibung brauchst. Dann ist der nächste Tag meistens schon besser. Und am darauffolgenden Tag bin ich schon wieder so, dass ich sage, ja, irgendwie jetzt hier rumhängen habe ich keine Lust. Ich arbeite aus dem Homeoffice ein bisschen raus.
Ja, andere Leute sagen, 3 Tage kommt's, 3 Tage bleibt's, drei Tage geht's. Ruben sagt einfach, 3 Tage kommt's, bleibt's und geht's.
Ja, also ich bin nicht jemand, der, also ich kann tatsächlich nicht so lange da einfach nur dann alleine da irgendwie rumgammeln. Ich bin dann schon auch dankbar für, wenn ich gebraucht werde oder was zu tun habe. Und in dem Fall war es halt so, ich war 2,5 Wochen krankgeschrieben. Und das hat mich ein bisschen schockiert und auch ein bisschen aus der Bahn geworfen. Sowohl körperlich als auch emotional. Aber
back at it again.
Ich sag mal so, back to life, ne?
Back to life.
Ja, back to life. Mit dem Silomat 3000.
Silomat 3000. Back to life.
Ich muss auch sagen, ich glaube, so ein Intro zu einer Podcast-Folge hatten wir auch schon, glaube ich, hatten wir einfach noch nie.
Eigentlich müsste man...
Ist ein bisschen trauriger
anfangen. Nee, ist nicht traurig. Eigentlich müsste man so singen. Eigentlich bräuchte man so einen Jingle. Silomat 3000. Back to life. Ja, ich sag mal so, wenn Selina hier wäre, das würde jetzt mit Sicherheit besser funktionieren.
Ja, die singt halt einfach schöner.
Ich bin jetzt auch kein Experte, was Komposition. Komposition,
ja.
Angeht. Aber der war for free, gern geschehen.
Dankeschön. Ich glaube, Silomat ist, also kurz zu verständnis, was Silomat noch ist, und dann können wir auch gerne vom Silomat fortschreiten. Silomat ist so ein Mittelchen, was du entweder als Flüssigkeit oder als Tablette zu dir nimmst, damit Reizhusten so unterdrückt wird. Finde ich auch ein bisschen creepy, wenn man darüber nachdenkt, dass du dir irgendwelche Chemikalien reinziehst, die dem Körper quasi sagen, du brauchst nicht mehr husten, ist alles okay. Was ja im schlimmsten Fall dazu führt, dass du in der Lunge sich so viel Schleim, Gerötze da ansammelt, dass du nachher keine Luft mehr kriegst. Deshalb fand ich diese Tabletten, weil die ist echt creepy. Aber in der Krankheitsphase, du lernst ultra viel. Das, was man relativ schnell lernt, ist das, was irgendwie, glaube ich, mittlerweile in aller Munde ist, am besten auf der rechten Seite liegen, dann wirken Tabletten schneller, weil die dann irgendwie schneller in den 12-Fingerdarm kommen. Und da, weil das irgendwie dann so, wenn man links liegt, dauert es irgendwie, glaube ich, 100 Minuten. Liegt man rechts, dauert es 10 Minuten. Und steht man, dauert es irgendwie so eine halbe Stunde oder so.
Mit dem ICE der guten Hoffnung direkt in die Blutbahn. Ne?
Das ist so ein bisschen wie ICE-Sprinter, ohne Zwischenstopp Berlin-Frankfurt in einer Stunde. So gefühlt. Aber das habe ich gelernt. Und es ist mir abhanden gekommen. Ich hatte noch was, weiß ich nicht mehr. Ich gucke mal an meine Notizen, vielleicht fällt es mir wieder ein.
So passiert. Ich fange einfach mal an.
Fang mal an.
So zu erzählen, was mir die letzten Wochen so passiert ist.
Ja.
Und zwar, eines Tages stand ich an der Kasse in der, wie sagt man so, letzte Meile.
Letzte Meile des Supermarkts.
Letzte Meile des Supermarktes, die Süßigkeitenhölle, wenn man so will.
Das hat auch so ein, es gibt so einen besonderen Namen dafür, die für dieses Zeug, was an der Kasse liegt, was man eigentlich nicht braucht, aber jeder kauft. Fisherman's Friends, Kaugummis, nochmal so eine kleine Packung Haribo für den dreifachen Preis.
Genau, und da lag ausgelegt Fritt jetzt vegan.
Okay.
Vorher wahrscheinlich Gelatine, so.
Ja.
Tierische Gelatine drin. So. Eines Tages stand ich dort, also dieses Frit lacht mich an, jetzt vegan. Ich denke mir natürlich, gut, muss man ja mal ausprobieren. Schmeckt es gleich, schmeckt es anders. Leider kann man es nicht vergleichen, weil es irgendwie auch, glaube ich, so eine Art Joghurt-Variante oder so. Nee, kann ja nicht sein, Joghurt-Variante. Aber es war irgendwie so eine Special-Variante auf jeden Fall. Auch, also quasi nicht Frit einfach in vegan, sondern Frit in vegan und noch ein bisschen anders.
Also nichts Geiles, nicht Cola oder Erdbeere oder Zitrone oder sowas.
Doch, also Früchte halt schon, so wie normal auch, aber so ein bisschen anders einfach. Okay. So, und was mich so aufregt, heute rege ich mich mal auf, ist das so Süßigkeitenhersteller. Nee, da kommen wir gleich zu. Ich erkläre es mal weiter. Frit, auf jeden Fall, normalerweise hast du in so einer Packung irgendwie 6 oder 8 Stück drin von diesen Lappen, Zungen, die du da abbeißen kannst. So, dann vegan, schon mal gleicher Preis, aber weniger drin. Also nur 4 von diesen Lappen da drin, anstatt 6 oder 8 wie im normalen Frit. Aber gleicher Preis.
Ja, Mogelpackung.
So, da denke ich mir schon wieder, was sind das denn für Ficker innen?
Ja, kann ja auch eine Sie sein,
genau,
die das entworfen hat.
Dass die da jetzt sich denken, ja, wenn es vegan ist, schlagen wir da einfach mal ein paar Cent drauf. So, ne? Und als ob das in der Herstellung auf irgendeine Art und Weise teurer wäre. Das glaube ich nicht. Da sind doch sowieso nur die billigsten Zutaten drin. Deswegen ist die Scheiße auch immer so günstig. Und dann maßen die sich auch noch an, da noch weniger Riegel reinzupacken, weil sie sich so denken, geil, Leute, die vegan kaufen, die zahlen auch drauf. Das, und das bringt mich zum Punkt, Süßigkeitenhersteller sind auch insgesamt einfach FickerInnen. Wir haben ja auch einmal
über alle Süßigkeiten gesprochen.
Haben wir? Ich wollte gerade sagen, ich habe einmal bei Ferrero gepitcht. Also jetzt nicht so, dass schon nette Leute da, ne? Ja. Aber ich denke mir immer so, Leute, die auch bei so Süßigkeitenherstellern arbeiten oder diese ganzen Firmen an sich selbst, die machen doch auch, also das ist für mich der Inbegriff so aus Scheiße Gold machen. Die nehmen sich so die billigsten Rohstoffe, Zutaten und dann häckseln die da irgendwas zusammen und haben da richtig fette Margen drauf. Und Süßigkeiten sprechen ja auch in der Regel Kinder an. Das ist denen scheißegal. Die wollen Kinder und Eltern und Menschen einfach ausnehmen. Die haben da keine Freude dran, einen Kinderriegel zu verkaufen, weil das gute Laune macht. Das ist einfach nur Profit pur. Und da bin ich ganz stark von überzeugt. Die würden an jeder Stelle, wo es geht, würden die nochmal Geld aufschlagen oder irgendwelche Sachen oder Rohstoffe abzwacken oder billiger machen, wenn sie es nur könnten.
Glaube ich auch, weil es ist
außer einfach, vielleicht Katjas und Jokolade und Tonys Schokoloni.
Ja, aber ich glaube auch Katjas auch. Also ich würde jetzt mal unterstellen, dass außer du hast jetzt so einen sozialen Auftrag auf die Fahne geschrieben, glaube ich schon, dass die allermeisten Unternehmen schon darauf achten, dass man mit minimalem Einsatz maximalen Profit erzielen kann. Da ist ja auch erstmal nichts gegen einzuwenden, so grundsätzlich. Das ist ja ein Effizienzprinzip. Das finde ich als BWLer erstmal gut, aber man könnte ja das gleich auch über einen Bierhersteller sagen. Ne? Und ich sag mal jetzt so ein schönes Hasseröder Premium zum Beispiel. Ne? Da ist ja jetzt nicht, die sagen ja nicht in der Firma, also da werden einige Leute sein, hoffe ich doch, die sagen, wir brauen Bier aus Überzeugung, weil wir das lecker finden.
Und aus gut, Leidenschaft.
Aus Leidenschaft. Ne? Ich glaube, und dann wird es aber auch Leute geben, die sagen, ja, ist einfach mein Job hier. Ich sitze jetzt hier im HR von Hasseröder Premium und sorge dafür, dass der Braumeister von Hasseröder Premium hier da seinen Job macht oder dass wir da noch jemand Neues einstellen oder so. Und das Gleiche wirst du auch bei Ferrero haben. Aber ich finde, es gibt eine Abstufung, was dieses ganze System angeht. Weil Ferrero ist ja eine Premium-Marke, die auch die Piemont-Kirsche in ihren Produkten verarbeitet. Was ist denn aber zum Beispiel mit dieser Marke, die diese quadratischen kleinen, mit so einer Silberfolie verpackten, Mauarm-ähnlichen Sachen verschleudert? Das ist doch einfach nur, das ist einfach scheiß Süßigkeitenware.
Hä, echt? Ich finde das
gibt mir. Weil das ist doch einfach nur künstliches Aroma 1000%.
Nee, Digga, das sind dazu, die Underdogs.
Dazu packen wir Zucker, Glucose. Yes. Und sonst einfach nichts.
Aber weißt du was? Die sind ehrlich.
Meinst du einfach, weil die Verpackung schon billig ist, da weißt du,
was schenkt? Ja, du weißt einfach, was du bekommst. Du hast diese kleinen Dinger da, die sind grundehrlich, immer schön beim Zahnarzt, im Glas, grundbodenständig. Jeder weiß, was drin ist und was du dir da kaufst in deinem Beutel. Ferrero hingegen und alle anderen Marken, die tun immer so. Die tun immer so toll und dann ist trotzdem eine Scheiße drin. Wo du gerade Piemont-Kirsche sagst.
Meinst du so Wolfs im Schafspelz so mäßig?
Ja, klar. Ja. Wo du gerade Piemont-Kirsche sagst. Das weißt du aber auch, dass das nur Fake ist, ne?
Ich habe jetzt nicht die ZDF-Besseresser-Doku dazu gesehen.
Nee, ich auch nicht.
Ja. Wobei, die waren tatsächlich nicht über, fällt mir gerade ein, nicht über die Piemont-Kirsche, sondern über die so Haselnüsse, glaube ich, das war das Ding.
Ja, aber ich glaube, es gab auch eine über die Piemont-Kirsche, ja. Die es quasi nicht gibt.
Ich glaube nachher, vielleicht können wir das so diplomatisch und völlig ununterhaltsam dieses Thema abschließen, ist, Unternehmen sind immer dazu da, auch Geld zu verdienen. Und das ist ja erstmal grundsätzlich auch in Ordnung. Aber ich denke, dass es gut ist, sich selber gewisse Qualitätsstandards nicht nur auf die Fahne zu schreiben, sondern die auch zu verfolgen und die vielleicht auch transparent nach außen hin zu zeigen, damit man, wenn man möchte, sich informieren kann, was man da eigentlich hat.
Weißt du, was man hätte machen sollen?
Hm.
Und da, das ist nämlich Kundenservice. Das ist Kundinnen und Kundenservice.
Ja.
Um hier auch alle mitzunehmen.
Ja.
Mal 2 Fritten mehr reingepackt als in die anderen Packungen. Hier, probiert doch mal auch unser veganes Produkt. Für den gleichen Preis, aber etwas mehr Inhalt.
Guck, da kommt dann die Agentur sauber, die raus, ne?
Ja.
Direkt mal eine Aktion rausmachen. Aktionsware.
Die machen es einfach, das meine ich damit, Süßigkeitenhersteller sind so.
Spacken. Ja.
Die machen einfach 2 weniger rein.
Ja, da gut.
Ist denen einfach scheißegal.
Ich sag mal so, ne? Die wollen halt, dass Veganer auch finanziell leiden. Oder die gehen davon aus, dass Leute, die sich vegan ernähren oder ein Interesse daran haben, dass die einfach bereit sind, mehr zu zahlen.
Ja, ja klar.
Oder dass sie dumm sind, könnte auch sein. Dass sie dumm sind und nicht zählen können. Also wie viele Streifen da drin sind. Oder Streifen.
Ja. Lappen.
Lappen.
Zungen.
Ja. Ja. Ich hab diverse Sachen auf meiner Liste stehen zum Thema, wie heißt das, so eine Kategorie eigentlich so passiert? Ich habe neulich festgestellt, vor meiner Krankheitsphase, dass ich ein richtiger Lock-Lukas bin.
Ein was?
Ein richtiger Lock-Lukas.
Mhm. Wie Lukas, der Lokomotivführer.
Ganz genau, so wie der. Ich habe nämlich neulich festgestellt, dass ich teilweise aufgrund meiner vielen Bahnreisen in letzter Zeit so richtig so diese Baureihen so erkenne. Zum Beispiel die Baureihe 403, das ist der ICE 3. Oder die Baureihe 412 ist, glaube ich, 412 ist, glaube ich, der ICE 4.
Hm.
Und dann gibt's, habe ich auch festgestellt, dass ich noch so ein bisschen so eine Umweltsau bin und so richtig alte Diesellokomotiven richtig geil finde. Und ich habe mich einfach gefragt, so ist es normal, dass ich nicht nur Flight Radar ganz gut finde, sondern auch mittlerweile entdeckt habe, es gibt auch erstmal das Ganze auch für Schiffe. Das heißt nämlich dann vesselfinder.com. Da kann man dann so Schiffe verfolgen. Und es gibt das Ganze auch für Züge. Es gibt so Zugradar. Da kannst du dann gucken, ob dein IC pünktlich ist. Und ich habe festgestellt, ist völlig unnützes Wissen, aber vielleicht interessiert es irgendwen da draußen. Mich interessiert besonders die Diesellokomotive V160. Das ist nämlich so eine alte, ich sag mal, wahrscheinlich gibt es da auch keine Filter oder sowas. Da kommt immer richtig viel Rotze oben raus und ist immer rot lackiert. Ich glaube, wahrscheinlich wie alle Loks der Bahn mittlerweile. Auf jeden Fall ist so ein sehr massives Ding, was vor allen Dingen zu den Ritchies nach Sylt fährt, über den Hindenburgdamm. Und da mit so 2, also weil die es einfach, weiß nicht, vielleicht ist es auch nicht gut, da irgendwie elektrifizierte Sachen da auf diese, wegen Sturm und so, auf diesen Damm zu bauen. Meiner Meinung nach müsste es aber, ich bin ja jetzt kein Experte, aber.
Du bist Ingenieur, ne, hobbymäßig.
Mache ich nebenberuflich. Also meiner Meinung nach könnte man die Strecke doch auch elektrifizieren. Auf jeden Fall diese Diesellokomotiven, die da unterwegs sind. Also die fahren da mehrmals am Tag, aber direkt in Doppelbespannung, weil die auch hinten noch so Autozug ranziehen.
Klar.
Die fahren
auf Sylt fahre ich nicht ohne mein Auto.
So nämlich. Und was interessant ist, das habe ich dann auch rausgefunden, so viel zum Thema unnützes Wissen beim Lok-Lukas. Diese Diesellokomotiven, die werden vorrangig im Hindenburg-Damm eingesetzt, aber auch teilweise im Allgäu, wo man einfach sagt, eine elektrifizierte Strecke ist da nicht möglich wegen Schneefall im Winter. Deshalb hat man da und braucht viel Power so am Berg. Jetzt würde man ja denken, ah ja gut, wenn es da so 2 Schwerpunkte gibt, wo die eingesetzt werden, dann würde man ja diese Loks auch an diesen 2 Orten schwerpunktmäßig warten. Nee, man wartet nur in Norddeutschland quasi direkt vor Sylt. Ja, das heißt, diese Loks fahren einmal dann quer durch Deutschland, natürlich irgendwie auch mit dem geplanten Zug, aber die V160, die wird vorrangig in Nebel gewartet. Interessiert niemanden, habe ich aber mal platziert. Ich bin richtiger Lok-Lukas.
Richtiger Lok-Lukas, ja.
Passt aber eigentlich gar nicht in die Kategorie so passiert. Mir ist es halt so passiert.
Ist egal, das verschwimmt bei uns sowieso alles.
Ja.
Liebe Freunde, wer von Ruben kein Bild vor Auge hat aktuell, dem beschreibe ich es mal so. Ruben ist ein noch relativ junger, auch schon mittlerweile über 30.
Ja, die Falten kommen.
Noch relativ junger, attraktiver Mann mit nicht ganz blondem Haar, aber so straßenköterblond, sagt man, dunkelblondem Haar, schönem, vollem Bart und markanten Gesichtszügen. Davon sollte man sich aber nicht täuschen lassen.
So nämlich.
Denn Ruben ist ein Vollblut-Nerd. Früher in seiner Schulzeit und Anfang 20er Jahren hätte man ihm das noch im Gesicht ansehen können, weil er da noch aussah wie ein kleiner Lutscher.
Oder Streuselkuchen.
Aktuell darf man sich aber nicht davon trügen lassen, wie er da mit seiner gottgegebenen Erscheinung manchmal durch die Hallen stolziert und die Flure, wenn man ihm begegnet. Er ist ein richtiger Nerd. Und das wollte ich nur noch mal kurz platzieren, weil solche Sachen wie Flugzeuge, Schiffe und Loks beobachten, das fällt schon in eine ganz besondere Kategorie.
Ich falle in die Kategorie von Leuten, die ein bisschen zu große Kameras haben. Meistens eine Kombi aus so einer Levi's Jeans, Sportschuhen, die man bei Deichmann geholt hat und so einer Weste, die es bei Aldi nochmal im Sale gab. Dazu nochmal darunter noch ein kleines Hemd. So in diese Kategorie von Leuten falle ich irgendwie dann automatisch mit meinem Interesse auch rein, obwohl ich nichts davon habe, außer also, vielleicht die Levi's Jeans.
Sind wir mal ehrlich, muss man hier gerade so ein Spucke, kleines ASMR, bisschen Spucke nur kurz, bisschen Spucke kurz nur vom Mikrofon gemacht und jetzt entspann.
Ich glaube, so hört sich das an, wenn man so eine Ratte oder eine Maus massiert, für die innen drin.
Ah ja. Okay, was wollte ich gerade sagen? Ah ja, Ruben, ich glaube, wärst du vor 20 Jahren, nee, 20 ist noch zu früh, wärst du so vor 40 Jahren geboren worden.
Ja.
Nee, 20 Jahre, was laber ich für eine Scheiße. Ich meine, wärst du so in den 60ern geboren worden, dann hättest du, glaube ich, auch zu Hause so eine Modelleisenbahn stehen.
Soll ich dir was sagen? In meiner Kindheit hatte ich sogar so ein Ding.
Das sieht dir ähnlich.
Ja. Ich habe aber irgendwann verstanden, dass das einfach ein sehr teures Hobby ist und der Return einfach überschaubar.
Hier kommen noch drei random Infos einfach mal dazwischen geschossen, weil das sind Sachen, die ich nicht wirklich groß umschreiben, erzählen kann, aber die ich trotzdem mal loswerden wollte.
Gute Kategorie.
Vielleicht wären es auch nicht drei, weil mir gerade dann doch der Anschluss fehlt. Ach doch, hier, kommt's. Also, falls ihr mehr ASMR-Content wollt, sagt einfach Bescheid. Ich fand es gerade selber ganz geil. Drei, danke auch, ein großes, großes Dankeschön an die drei Leute, die auf unsere Umfrage bei Spotify reagiert haben und da eine Antwort angegeben haben. Ganz toll, freut uns da das Engagement auch an der Stelle von drei Leuten. Machen wir in Zukunft nicht mehr.
Einfach lassen.
Einfach lassen. Die Frage war, wer schon mal Katzenfutter Kindheit ein bisschen Katzenfutter genascht hat.
Und gab es von den drei Leuten?
Haben zwei Ja gesagt, glaube ich.
Ach du Scheiße.
Oder so. Und die dritte Sache, die ich noch dazwischen schießen wollte, war Deckenfluter. Finde ich einfach ein geiles Wort.
Ja.
Also zum einen phonetisch, also das K, wenn das K noch weg wäre, wäre natürlich besser. Deckenfluter. Aber auch so ein tolles deutsches Wort wieder, einfach aus zwei Sachen zusammengesetzt. Und zwar, falls du es noch nicht verstanden hast, aus Decke und Fluten. Deckenfluter. Und zum einen finde ich das ein geiles Wort, aber zum anderen finde ich, also ist es auch irgendwie eine geile Bedeutung, so die Decke mit Licht fluten. Also da hat sich jemand gedacht, guck mal, das könnte ja auch Deckenleuchter heißen oder Deckenscheiner oder, aber es ist ein Deckenfluter, weil er die Decke mit Licht flutet. Und das finde ich geil.
Verstehe ich, finde ich gut. Kann, also bin ich dabei.
Und auch insgesamt finde ich einen Deckenfluter, also dann, das jetzt waren wir so phonetisch, dann bedeutungsmäßig, also inhaltlich, aber auch rein mechanisch finde ich es auch geil, einfach eine Decke mit Licht zu bescheiden. Deckenfluter haben immer einen geilen Vibe.
Ja, bin ich bei. Bin ich
dabei. Kleiner Rant über Deckenfluter.
Zum Thema ASMR würde ich noch einen einschieben. Mhm. Ich würde gerne das Thema visuelles ASMR mal aufmachen. Und zwar während meiner Krankheitsphase, also eigentlich alles, was ich auf meiner Liste stehen habe, ist während meiner Krankheits... Ich finde es schon richtig schlimm, wenn man sagt, Krankheitsphase, das klingt auch so, als ob ich... Ja, ich hatte jetzt 4 Wochen lang...
Du warst auf Gesundheitsfindung.
Ja, ich war komplett raus aus dem Leben. Ne? Und jetzt, nee. Während der Krankheitsphase ist mir aufgefallen, dass es quasi auch visuelles ASMR gibt. Und das ist, fällt so ein bisschen in diese Kategorie, ich meine, wenn wir heute sowieso hier komplett verschwimmt unterwegs sind, Empfehlung. Beziehungsweise kennst du. Und zwar SWR Handwerkskunst.
Oh, wunderbar.
Keine sind Videos über Handwerker, also die einfach begleitet werden vom SWR. So viel zum Thema GZ. Lohnt auf jeden Fall an der Stelle. Ist ein sehr geiler YouTube-Kanal. Einfach voll mit Videos. 20 Minuten bis halbe Stunde lang. Die begleitet werden. Keine Hintergrundmusik. Nur die Geräusche vom Handwerk, ab und zu mal eine Off-Stimme, die eine Einordnung zu was bringt, aber keine...
So eine geile Maus-Sendung mit der Maus-Stimme ist das.
Aber nicht, die das dann nicht erklärt, sondern also die so, wenn der Handwerker eine Sache nicht ausführlich genug erklärt hat, werden nämlich auch kaum Gegenfragen gestellt, dann benennt das die Off-Stimme, aber ultra selten. Und man denkt sich zum Beispiel bei einer Folge, wo dann so ein Fahrrad hergestellt wird, also wo so ein Handwerker, so eine Fahrradschmiede da begleitet wird, ja, dann wird gezeigt, wie die jetzt eine Schweißnaht setzen und dann ist das Fahrrad in der nächsten Szene halt komplett, weil dann weiß man ja, wie das funktioniert. Nee, es wird wirklich jede einzelne Schweißnaht begleitet und kommentiert und so von dem Handwerker. Manchmal ist einfach auch nichts zu hören. Kameraführung ist wie bei so einer Netflix-Doku. Und mein persönlicher Favorite, wir haben ja auch schon mal hier über Kaffeetempen gesprochen, ist die Folge über einen Barista aus Mainz, Paul Bonner. Die Folge ist, Leute, zieht euch morgens ein Espresso oder vielleicht an einem Samstag, nicht in der Woche, wenn man dann schnell weg muss, Espresso und dann einfach diese Folge, 29 Minuten ist sie, glaube ich, lang. Das ist visuelles ASMR. Deine Seele ist nachher beruhigt, dein Kopf ist beschäftigt, dein Leben ist bereichert.
Da schieße ich hier nochmal hinterher. Kenne ich natürlich, weil ich kenne alles. Ich habe YouTube durchgeschaut. Sage ich immer gern.
Du, ja.
SWR Handwerkskunst. Ich empfehle die Folge Glockengießen. Da werden so fette Glocken gegossen. Auch geil.
Ist auch eine interessante Schreibung, ne?
Und jetzt gießt Peter das heiße Metall in die vorher komplex gebaute Form.
Genau so ist es aber. Genauso wird das kommentiert. Und das ist es dann auch. Und du denkst die ganze Zeit so, ja wann, das ist so richtig beruhigend, entschleunigend.
Und SWR insgesamt einfach, muss man sagen,
die haben was gemacht.
Die beste öffentliche Anstalt, meiner Meinung nach. Und mit dem NDR manchmal
noch. Ja, NDR Nordstory.
Aber nochmal besser. Und zwar haben die auch SWR Home Tour.
Ja.
Nee, heißt das Home Tour?
Raumtour, irgendwie sowas, Roomtour, aber es ist ein eigener Kanal Roomtour. Auf jeden Fall.
Und das ist quasi das deutsche Architectural Digest, aber irgendwie nochmal bodenständiger. Die gehen so zu Privatpersonen nach Hause.
Ja.
Und oft richtig geile Wohnkonzepte. Gibt es einen Typen, der hat ein Hallenbad zu seiner eigenen persönlichen Wohnung umgebaut und hat dann unten im Pool quasi so eine Art Büro reingebaut mit so einem.
Haben wir das nicht mal sogar zusammen gesehen?
Ja, das kann sein.
Das sind aber auch sind teilweise sehr wilde Leute so.
Ja, so schon so.
Bisschen Alternative Lifestyle.
Lebegeister.
Ja.
Wie gesagt, Lebeleute.
Lebegeister.
Lebegeister. Lebeleute. Ist ja auch scheißegal. das wäre nochmal mein Beitrag zu Kennst, sowie. Ich mache die Kategorie bei mir jetzt einfach direkt
einfach
zu.
Einfach raus, ja.
Kennst du Mubi?
Nee.
M-U-B-I. Hat mir ein Arbeitskollege jetzt vorgestellt. Und zwar ist das eine Plattform mit nur quasi von der Kritik, ich weiß nicht von welcher Kritik, gibt ja viele Kritiken, aber grundsätzlich von der Kritik gelobten Filme. Also weniger so richtige Hollywood-Entertainment-Schreifen, sondern eher komplexere, artsy
Movies.
Movies mit mehr Fokus auf Story und vielleicht schönem Bild, schönen Aufnahmen und so weiter und so fort. Also die quasi in irgendeiner Art und Weise von der Kritik gelobt wurden für ihre aufwendige
Produktion
und Gestaltung und so weiter und so fort. Mubi kostet so viel wie andere Streaming-Abos, ich glaube 13,99. Und du hast eine riesige Auswahl an teilweise auch Filmen, die man kennt, ne? Ja. So Der Pate oder so oder ja. Andere auch, wie sagt man, Regisseure, die man kennt. Wes Anderson habe ich heute gesehen, einen Wes Anderson-Film, den ich nicht kenne, der ist da drauf, der ist mir direkt ins Auge gestochen. Und ganz viel anderen Filmen. Und ich glaube, wenn man auf sowas vielleicht mal Bock hat, sich so ein bisschen mal außerhalb dessen zu bewegen, was es so an Filmen gibt, was man so mitkriegt aus Kino und Fernsehen, mal das Spektrum und die Perspektive öffnen, dann Mubi. Und jetzt muss ich mal kurz die Nase hochziehen.
Mach euch. Wenn wir schon beim Thema Nase hochziehen sind, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so die Verarbeitung meiner Krankheitsphase und gleichzeitig auch so Best-of, was man da so rausholen kann aus so einer Phase. Eine Erkenntnis habe ich vorhin mit dir vor der Aufnahme schon geteilt. Nase hochziehen. Häufig ja wird das so abgetan als was Ekelhaftes. Was ich auch ekelhaft finde, wenn es jetzt bei Leuten ist, die ich nicht gut kenne. Also ich finde das jetzt bei dir zum Beispiel, da erregt das bei mir keinen Ekel. Ich saß aber auch schon mal in einem Flugzeug mit einem neben mir sitzenden Mitfluggast aus dem asiatischen Raum, der sehr viel hochgezogen hat, geschmatzt hat und auch überlegt hatte, das Fenster aus dem Flieger auszubauen oder versucht hat aufzumachen. Um da jetzt nicht wie so ein freaking Racist drüber zu kommen, ich glaube einfach, das war wahrscheinlich einer seiner ersten Flugreisen und zusätzlich natürlich auch nochmal ein ganz anderer kultureller Kontext, bin ich mir bewusst, also jetzt hier keine Hate-Nachrichten. Auf jeden Fall kam das da halt für mich sehr, sehr ekelhaft drüber mit diesem Hochziehen, aber ich habe jetzt selber so eine Phase, dass halt tatsächlich der Schnodder bei mir so in diesen Nasennebenhöhlen sitzt und du es ja nicht, also ich glaube, das wissen manche Leute vielleicht gar nicht, die sind sich das nicht bewusst, weil du ja dann kriegst ja häufig, ja, brauchst ein Taschentuch? Nee, brauche ich nicht, weil ich krieg's nicht durchs Schnauben so raus, sondern da müsste jetzt ein Dampfbad her oder irgendwelche ätherischen Öle oder so. Und ich versuche dann zum Beispiel, wenn ich jetzt, die Woche war ich auf einer Zugreise und dann dachte ich so, ja, wo kann es jetzt ja, wenn der Waggon leer ist, dann kann man mal hochziehen. Und sonst versuche ich das immer so, weißt du, so leise zu machen. Oder aber schön einfach zur Toilette zu gehen und da mal richtig so hochzuziehen, richtig abzurotzen. So viel zum Thema hochziehen.
Das erinnert mich direkt an eine Situation eben im Bus, wo ich eingestiegen bin.
Ja.
Ein Typ hat sich hingesetzt, hat direkt erstmal einfach gerülpst.
Ja, also okay.
Also so ist schon etwas jünger als ich, denke ich.
Ganz schön dreist.
Der hatte so ein Tattoo unterm Auge, eine witzig hochgerollte Mütze und sah schon so aus, als wollte er viel Stress. Also so grundlegend, Grundhaltung aggressiv.
So ein bisschen wie Montana Black.
Bisschen Montana Black mäßig. Grundhaltung aggressiv und ich fick dich.
Ja, super.
Und dann, bei solchen Menschen, weißt du immer, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal reizt es mich da, die quasi mit Blicken herauszufordern. Aber gleichzeitig spielt in mir selbst auch eine Angst mit, dass ich, wenn ich vielleicht selbst zu viel starre, aufs Maul bekomme.
Aber dann brauchst du eine gute Ausrede. Wenn er dann kommt, so, was ist denn dein Problem? Sorry, ich bin gerade in Gedanken. Oder ich.
Auf jeden Fall.
So ein bisschen entweder du bringst eine intellektuelle Antwort oder du machst irgendwie so einen ganz komischen Twist. Aber sorry, du
weißt nicht. Ja, ist auch nur so ein ganz kurzes Denken und es gibt einmal ein gutes Gefühl, wenn man den Blick dann standhalten kann. Und dann hat er mich schon so angeguckt mit seiner aggressiven Art und man hat schon so gesehen, er ist auf jeden Fall nicht abgeneigt,
dir in die Fresse zu schlagen.
Nee, gar nicht. Also ich glaube, so einer ist er dann doch nicht, aber er möchte das so nach außen transportieren. Dann hat er so schon so geguckt. Ihr könnt es euch alle vorstellen. Er hat einen einfach so angestarrt.
Ja.
So mit dem, nach dem Motto, ich mach dich fertig. Und ich war so, okay, starr ich zurück. Und dann war ich so, wirklich so, manchmal brauche ich das. Manchmal brauche ich das. Und dann habe ich ihn einfach angeguckt.
Aber wie lange so?
Ja, es war zum Glück nicht so lange, weil ich kann das auch nicht so gut. Vielleicht 15 Sekunden. Ja. Und dann habe ich ihn angeguckt, dann hat er weggeguckt und dann dachte ich mir so, ja.
Gewonnen. 1-0.
Das kenne ich auch mal, ja. Aber ich habe den Rest der Busfahrt dann auch nicht mehr hingeguckt, weil ich wollte es nicht überspannen. Aber ich dachte mir so, der kann das gebrauchen. Ich brauche das ja nicht so. Ich bin nicht so ein maskuliner Typ, der sich irgendwie ständig beweisen muss. Ja. Ich dachte mir, der braucht das heute Abend.
Das war so ein bisschen FC Bayern München gegen, ja gut, was war das?
FC Bayern? Weiß ich nicht, ich bin kein Fußballtyp.
Nee, ich frage mich nur so, wenn er immer so gewinnt, dann ist es ja FC Bayern München. Und wenn dann, gut, jetzt aktuell vielleicht eher Leverkusen. Und wenn du so ein bisschen diese Underdog bist.
FC Köln.
Ja, du bist genau, einfach so ein Typ, der normalerweise beim Starren so im Mittelfeld unterwegs ist.
Oder Eintracht Frankfurt.
Ja, aber die spielen ja auch schon teilweise international. Also wenn es ums Starren geht,
hast du recht.
Du kannst jetzt nicht unter den Top 10 der Starrer sein, sondern du musst da eher im Mittelfeld sein. So zwischen Platz 10 und, oder Platz 11 und 5. Wie viel spielen die in der Bundesliga?
30? 18.
Achso, ja, dann vielleicht eher so Platz 9 bis 12, 13. Ist da Köln? Keine Ahnung. Wir kommen nochmal so zum Thema, das ist weder die eine oder andere Kategorie, aber ich wollte das einfach hier verarbeiten. Ich werde aktuell sehr stark von Google getriggert. Google stellt anscheinend wieder Sachen um, ohne dass man das dem Kunden mitteilt. Und zwar kannte ich das bisher so, man tippt zum Beispiel ein Frankfurt Stadion. Und dann findet man ein Ergebnis, so ein Wikipedia-Eintrag, der rechts auftaucht, aber auch direkt eine Verlinkung zu Google Maps. Und das ist nicht mehr der Fall. Man muss jetzt, zumindest wenn man am Laptop zu Sachen sucht oder auf dem Tablet, muss ich anklicken, Route planen. Und dann komme ich dahin, muss die Route wieder ausschalten und kann dann zoomen. Und da dachte ich mir so, Leute, wer auch immer bei Google am Werk ist, ich hoffe, dass ihr diesen Podcast irgendwie mit so transkribiert, dass ihr meine Notizen irgendwie abschaut, dass ihr meinen Suchverlauf alles mitbekommt und einfach merkt, dass das richtige Scheiße ist, was ihr da gemacht habt. Genauso, ich suche zum Beispiel regelmäßig, gucke ich so Wiesbaden und dann tippe ich ein Wiesbaden und dann gibt es einen Button, News. Und dann wurden dir einfach die aktuellen Nachrichten angezeigt aus diesem Gebiet, Frankfurt, Wiesbaden, was auch immer du eingetippt hast. Das gibt es nur noch vereinzelt. Ich glaube, sie haben wieder einen Rückschritt gemacht, weil es taucht wieder auf. Kurz, auch nicht mal abgeröstelt hier, Aber dieser Button ist teilweise weg. Und ich denke mir, da Google, da habt ihr euch mal schön ins eigene Fleisch geschnitten, weil ihr wollt ja eigentlich, dass Leute mit so wenigen Klicks wie möglich zu dem Result kommen. Darauf ist eure ganze Plattform ausgelegt. Und an der Stelle, wer auch immer da programmiert hat, vielleicht ein bisschen verschrieben.
Support. Ja. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ist mir auch schon aufgefallen. Ich war zuletzt auch einige Male, wollte ich auf Maps, um irgendwie irgendwelche Restaurants oder so abzuchecken in
Bulgarien.
In Wiesbaden oder so. Und ich war auch immer so, irgendwie fühlt sich das gerade kompliziert an. Und manchmal steht dann auch Orte jetzt oben und nicht mehr Maps oder Karte oder so. Und man ist so, Orte, was für Orte.
Ja.
Und dann, was mich auch nervt, es gab immer so diese ganz bestimmte Reihenfolge, alles, Bilder, Videos, bla bla bla.
Ganz genau.
Und manchmal habe ich es jetzt so, dass ich, wenn ich irgendeinen bestimmten Suchbegriff eingebe, der irgendwie ein Keyword triggert wahrscheinlich, dass dann da plötzlich so Jobs steht oder so. Und dann, dass ich aus Versehen irgendwo auf irgendwas klicke, worauf ich gar nicht klicken will.
Ja.
Aber einfach, weil davor...
Man ist so gewohnt.
Ja, man ist so gewohnt. Und ich kann es absolut nachvollziehen.
Ich habe mich gefragt, ob das was mit ich nutze Safari als Browser, ob das was damit zu tun hat.
Ich nutze Chrome.
Weißt du, was ich auch sagen muss, warum mich das so triggert? Bei anderen Produkten kannst du ja, wenn du das sozusagen kaufst, das Produkt, dann kannst du ja da irgendwo mal ein Feedback hinschicken oder mal sagen, Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Bei Google, ich bin ja nicht offiziell Kunde von denen. Ich bin ja einfach nur Nutznießer ihres kostenlosen Angebotes, was sie zu Eigennutz ins Internet stellen. Und da bin ich so, wo ist hier der Feedback-Button? Den gibt es aber, glaube ich, nicht. Du kannst auch bei Google Maps, hatte ich es mal in Österreich, als ich letztes Jahr mal unterwegs war, da wurde ein Skilift angezeigt. Und dann sagte mir die Besitzerin von dem Gelände, wo der Skilift war, nee, das ist kein Skilift, das ist ein Lift, den wir nutzen als Bauern, als Landwirte, um unseren Mist übers hochzufahren auf die Alm, um dann da zu verteilen. Und dann guckt, meinte sie zu mir, ja, ich weiß gar nicht, wie man das entfernen kann. Da habe ich so hochnäsig gesagt, gar kein Problem, das kann man bei Google einfach bei Maps dann sagen, fehlerhafter Ort. Nee, das geht gar nicht. Und dann habe ich herausgefunden, dass die Skilifte bei Google mal von einem Praktikanten oder einem Praktikantenprojekt mal so einfach mal so testweise hinzugefügt worden sind, aber es überhaupt kein Follow-up davon gibt. Und du bist so, Leute, was. Also, das Thema, was ich hier gerade bespreche, absolut nicht weltrelevant. Aber beschäftigt mich mit meinem Alltag genauso wie die V160 Diesellokomotive. Ja. Einfach, das ist wirklich, das ist ultra anstrengend. Das wollte ich einfach nochmal hier loswerden. Nee, ich finde es sehr gut, dass du auch das bestätigst, weil ich habe mich so, ich merke das auch in meinem beruflichen Alltag, wenn ich Sachen suche,
es stört.
Dass das einfach stört. Und ich habe mich wirklich gefragt, ich würde davon ausgehen, dass es doch so A-B-Tests bei solchen Sachen gibt. Also, dass man sagt, wir spielen jetzt mal das aus und gucken, ob die Leute das brauchen. Und ich bin so, das, was ihr da gemacht habt, das funktioniert nicht. Oder ich habe nicht verstanden, was ihr vorhabt, aber also, ich bin ja Hobby-Ingenieur, also das hätte ich ja verstehen müssen. Also, wirklich komplett daneben einfach.
Das geht ja gar nicht.
Nee, da raus.
Ein Schuss in den Ofen.
Schuss in den Ofen.
Ja, und hoffentlich kommt er zurück.
Ja.
Das Projektziel und trifft Google.
Ja, also so ein Feedback-Projektil könnte mal richtig schön einschlagen im Customer Service. Habe ich auch fest, okay, wenn wir jetzt schon auf Google rumreiten, dann auch richtig. Ich habe mal probiert, bei Google hatte ich mal ein Anliegen hinsichtlich.
Du bist auch so jemand, der gelegentlich Anliegen hat, die er gerne mitteilen möchte, ne?
Ja. Das verarbeite ich relativ viel. Ich bin da, glaube ich, so ein verbalisierter Charakter-Dings.
Ich wollte schon wieder heute Morgen eine Hate-Mail an die Deutsche Bahn schicken, aber dann dachte ich mir immer, ach, die Leute, die das erreicht, die können auch nichts dafür.
Nicht Hate-Mails schreiben, lieber anrufen.
Ja, aber die können ja auch nichts dafür.
Ich glaube...
Würde eigentlich, hätte heute, das ist vor allen Dingen mittwochs morgens...
S-Bahn nicht gekommen?
Wenn die S-Bahn zu spät kommt,
ja.
Weil mittwochs ist bei uns immer Frühstück, wäre ich mal richtig wild.
Okay.
Da könnte ich immer ausrasten.
Aber einfach schon vorbereitend einfach eine S-Bahn früher nehmen, keine Lösung?
Nee. Hm. Dann bin ich ja zu früh zum Frühstück.
Ja, das ist blöd. Also meine Erfahrung ist von der Bahn, dann springen wir gleich von der Bahn wieder zurück zu Google, weil da will ich auf jeden Fall noch was zu sagen. Bei der Bahn ist so, ich habe da schon mal angerufen, weil ich Geld zurückhaben wollte von einer Übernachtung, die ich hatte während dem Bahnstreik. Und der Kundenservice am Telefon...
War bestimmt... sehr zuvorkommt und haben sich darum bemüht.
Das Geld schnellstmöglich
zurückzuholen. Schnellstmöglich, ja.
Natürlich. Habe ich dann auch ein halbes Jahr später bekommen.
Ja,
und
super.
Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Ein halbes Jahr später ist ja besser als nie.
So? Ja. Sie haben sich wahrscheinlich um alles gekümmert, ne? Und du musstest quasi dadurch, dass du auch der Geschädigte warst, keine Formulare einreichen und gar nicht auch beweisen und so.
Ich hatte überhaupt keine Beweispflicht. Ich musste ja gar nichts schicken. Nee, leider war genau das Gegenteil der Fall. Also, um mal wieder zurück in die Realität zu kommen aus dieser Wunschbubble. Was schön ist, die Bahn hat mittlerweile ja wirklich die Möglichkeit, dass du für Verspätung digital einen Entschädigungsantrag einreichen kannst. Geht super schnell.
Das gibt's schon.
Geht auch in der App. Ja, geht schon. Ich glaube, seit so anderthalb Jahren oder so.
Ah ja, Mensch.
Muss man überlegen. So. Vorher war es immer wirklich, du musst so ein Papierformular einschicken. Und es gab einen Anbieter, den habe ich auch genutzt. Da konnte man für 1 Euro pro Antrag den Antrag digital ausfüllen. Der hat dann irgendwie per Sammelpostzustellung das Ganze für dich hatte so eine Maske, das ist alles eingetragen. Dann hat er das in das Bahnformular übertragen mit so einem Code. Hat dann per Sammelbestellung diese ganzen Anträge dahin geschickt, sodass du das nicht machen musstest. Weil ich bin zum Beispiel so jemand, ich habe jetzt nicht zu Hause Briefmarken. Ja, wie soll ich das denn machen? Dann muss ich jetzt mal eine Briefmarke ausdrucken oder mir eine Briefmarke kaufen.
Naja. Mittlerweile kann man sie ja draufschreiben. Musstest du das?
Was?
Ja.
Wie?
Ja, kriegst dann so einen Code, dann schreibst du Hashtag und dann irgendwie
4MX23.
Ja, kriegst du einen Code und der gilt dann als Briefmarke.
Und das kann man in der Post-App einfach kaufen?
Mhm.
Okay, das ist geil, das wusste ich gar nicht, weil ich habe immer noch so einen QR-Code ausgedruckt. Das fand ich
so brauchst du nicht mehr.
Aber auf jeden Fall Bahnerstattung. Das, was wirklich blöd war, das Hotel hatte mich gefragt, brauchen Sie eine Rechnung? Meinte ich, nee, weil ich habe das über booking.com gebucht, das Hotel, das sollte ja reichen.
Mhm.
Und dann stellte sich heraus, nee, wir brauchen doch eine Rechnung, aber dann habe ich mit denen telefoniert. Ultrafreundliche Leute, muss ich wirklich sagen, die Leute bei dieser Bahn-Erstattungshotline, insbesondere dann, wenn du ein Anliegen hast, was es schon gibt, eine Nummer hast, die sind ultra freundlich. Also muss ich einfach mal sagen, man redet zu selten darüber, wirklich sehr hilfsbereit, sehr verständnisvoll. Und dann ging der Briefwechsel, wer auch immer diese Briefe verfasst, das ist nämlich eine andere Abteilung.
Grundsätzlich können die Leute, das meinte ich ja auch, deswegen bringt auch Beschwerden, denke ich mir mal so, oder irgendwie ausrasten, bringt halt nichts, weil die Leute können halt nichts dafür.
Richtig, aber bei dieser Bahn, da gibt es eine andere Abteilung, ich glaube, die Briefe beantworten, weil die sind einfach ein bisschen dumm. Dann aber bei meinem letzten Brief, es gab dann so einen Briefaustausch bestimmt 4 oder 5 Mal, immer hin und her. Ja, sie haben doch schon das, was sie brauchen. Nee, haben wir nicht. Nee, wir haben nur eine leere PDF bekommen. Hey, wieso habt ihr eine leere PDF bekommen? Könnt ihr die nicht ausdrucken? Nee, bla bla bla. Hin und her. Long story short, beim letzten Brief waren sie dann freundlich, da hat das auch geklappt. Aber mein grundsätzliches Plädoyer ist einfach, die Bahn, die Leute sind schon sehr hilfsbereit und sehr freundlich. Insbesondere auch die Leute, die ich jetzt in ICEs da hatte. Das waren alles Leute, wo ich dachte, ihr solltet vielleicht nochmal an eurem Englisch arbeiten und auch an der Aussprache. Aber grundsätzlich sind wir hier schon auf einem sehr guten Weg und ihr macht einen soliden Job.
Kurzes Add-on, was ich heute gelesen habe, finde ich auch schon wieder wild. Und zwar will die Bahn, vor allen Dingen in den ICEs Standort, glaube ich, bis 2025 etwa die Hälfte der Züge barrierefrei machen. Oh Mensch, das ist ja mal was.
Ja, aber hast du schon mal gesehen, was bei denen barrierefrei heißt?
Ja, da haben die dann wie so einen Aufzug. Mhm. Und dann denke ich mir immer so, was ist los mit euch?
Man könnte ja auch die Züge so planen, da kommt wieder ein Hobby-Ingenieur rein, weil ich kenne mich.
Und die Bahnsteige?
Die Bahnsteige entweder mal grundsätzlich beides auf einen Standard erhöhen, hier zum Beispiel in Wiesbaden am Bahnhof, da steigst du aus der S-Bahn erstmal nochmal runter.
Und bei uns in Eddersheim auch. Und dann denke ich mir immer so, was ist denn los mit euch?
Und es gibt doch mit Sicherheit einen europäischen Standard, an dem man sich anpassen könnte oder den man schaffen könnte. Und dann kommt ja noch dazu, dass es hier aber geht, dass auch der Fernzug auf der gleichen Höhe ist wie bestehende Bahnsteige. Denn es wird zukünftig, da kommt wieder der Lok-Lukas ans Spiel, ein ICEL geben. Keine Ahnung, warum der auf einmal einen Buchstabe hat. Aber das ist ein neuer ICE, der so aussieht wie ein IC. Nicht wie ein ICE, aber so hat auch vorne einen Lok dran. Ist nicht so ein Schnellzugpferd, aber auch irgendwie 200. Aber der ist einfach, da kannst du einfach ebenerdig einsteigen. Das heißt, du kannst mit deinem Rollstuhl oder mit deinen Krücken einfach in das Ding rein. Du musst nicht irgendwie eine Treppe hoch. Frage ich mich schon, wenn das technisch ja anders nicht geht, warum muss man erst die Züge barrierefrei machen? Warum kauft man sie nicht barrierefrei? Warum baut man nicht zum Beispiel, das wäre doch mal was, könnte man nicht, warum muss man so eine Hebebühne einbauen? Es wäre doch viel einfacher, wenn man sagt, wir haben jetzt irgendwie zum Beispiel einen Waggon, wo du so eine Rampe hast, die einfach irgendwie automatisch ausfährt, wo einfach die Person selbstständig, ohne dass sie Hilfe braucht, mit zum Lift und zum Schnickschnack, das einfach kurz selber erledigen
aber
kann.
Aber Rampe ist ja dann je nachdem auch vielleicht zu steil oder so. Aber was ich einfach nur denke, ist halt erstens mal so most simple way, warum sind nicht alle Bahnsteige in Deutschland gleich hoch und
du stellst die falschen Fragen.
Und alle Bahnen gleich hoch. Da haben und zusätzlich, warum kann ich mich in Eddersheim theoretisch von Zug stürzen vom Bahnsteig? Warum gibt es da nicht mal irgendwie wie eine Begrenzung oder so, habe ich mich auch schon öfters gefragt.
Kannst aber, du kannst von Zug stürzen, kann sich ja überall.
Ja, das, aber da schon halt, sehr leicht.
Das geht da, ja,
das da, stimmt. Also da sind zwischen mir und einem Zug, der irgendwie mit 100 durch den Bahnhof knallt.
Ja, oder ach so, meinst du, ja, das stimmt.
So 5 Meter oder 1 Meter, wenn ich das möchte.
Ja.
Wenn ich da 1 Meter daneben stehen möchte, dann geht das auch.
Ja, das stimmt.
Dann denke ich mir, das ist auch ein bisschen krank. Also ich finde einfach, die Infrastruktur in Deutschland ist ein bisschen krank. Ein bisschen ist, behind auch.
Ist sehr behind, weil zum Beispiel jetzt Londoner U-Bahn, und das sind ja auch nicht wenige Haltestellen, ich meine, nee, es stimmt nicht, es sind nicht auf allen, aber die haben bei sehr vielen Haltestellen, zumindest bei den neueren, okay, ich sehe immer weniger, auf jeden Fall bei, ich glaube, nicht wenigen Haltestellen, die in dem innerstädtischen Bereich liegen, so Dinger, wo eine Tür erstmal aufgeht vom Bahnsteig, bevor du in den Waggon einsteigst, wo ja auch nochmal eine Tür ist. Um den Rant einfach abzuschließen und jetzt hier auch nicht die Zeit völlig überzuziehen und Leute bei ihrem,
Leute haben schon die letzten 10 Minuten haben die Leute schon wieder gehasst.
Viel zu tiefgründig.
Scheiße da mit der deutschen Bahn.
Es fällt mir auch auf, passend, also deutsche Bahn-Thema anzuschneiden in der Woche, wo erstmal fetter Bahnstreik ansteht, ne? Auch einfach dumm von uns.
Aber das war heute immer so eine kleine Rant-Folge, ein bisschen abranten, ein bisschen abkotzen, auch Geht gemeinschaftlich mit dem gesundheitlichen Zustand. Und beim nächsten Mal ist ja dann wieder gute Laune.
Ich wollte noch eine funny Story zum Ende erzählen. Das ist von Google. Danke, dass es so.
Aber weißt du was, Ruben? Ich glaube, die Leute freuen sich. Du, heute gar kein Fitness-Thema. Stimmt. Ja, aber auch, weil du kein Fitness machen konntest.
Ja, aber habe ich dir gar nicht erzählt. In meiner ersten Woche, wo ich krank war, hatte ich so einen Tag, ich war im Träumen, dass ich im Fitnessstudio bin und pumpen will, Bankdrücken.
Na gut, dass wir das jetzt nochmal mit reingemacht haben, das Thema.
Und tatsächlich träume ich, dass ich halt schon so liege und Bankdrücken machen will. Und dann sind da so irgendwie andere Leute, mit denen ich da irgendwie bin, die ich auch nicht kannte, keine Ahnung, wer das so seinem Traum war. Aber ich sage dann so, sorry, ich kann ja gar nicht trainieren, ich bin krank. Und dann bin so richtig enttäuscht, dass ich ins Fitness gehen kann. Gleicher Gedankengang, aber hatte ich mit Bier. Ich bin mit diesen schönen halb Liter bayerischen Gläsern, habe ich ein volles Glas in der Hand, bin irgendwo in so einer Bierkneipe und will mit ein paar Leuten anstoßen und heb schon das Glas und bin dann so, nee, sorry, ich kann keinen Alkohol trinken, ich bin krank und nehme hier Schmerzmittel. Und ich wache auch davon auf, bin so, Alter, ich brauche Bier. Und tatsächlich habe ich mir dann, glaube ich, alkoholfreies Bier gekauft, weil ich einfach so Bier-Cravings hatte. Gastron kurz dazu, um das Thema Fitness und Alkohol nicht auch komplett zu vernachlässigen. Google. Ich hatte ein Anliegen bei Google und dann bin ich auch hier fertig. Ich glaube, es war so 2 Jahre. Da hatte ich ein Anliegen auf der Arbeit mit unserem Google-Account, wo man Standorte hinterlegt und aber auch, was war das denn noch? Google Ads schalten kann. Und für Non-Profit-Organisationen kriegt man von Google so ein monatliches Budget, was man ausgeben kann. Und ich hatte eine Frage dazu, weil wir irgendwie 2 Konten hatten, aber nur eins nutzen wollten, das andere schließen wollten. Schreibt dann da natürlich jetzt nicht irgendwie eine E-Mail an Google, sondern du hast da so ein Kontaktformular. Geht dann irgendwo hin, dann schreiben dir die wieder, raffen das nicht, dann schreibst du wieder hin und her. Und dann ruft mich irgendwann, und es hat dann irgendwann geklappt, weil ich habe damit tatsächlich mit irgendjemandem aus Deutschland, aus der Münchner Zentrale irgendwie geschrieben, hat dann geklappt. Auf jeden Fall hat mich dann, wer in diesem Prozess, Google angerufen. Also ich gehe ran, ja, hallo, Ruben Schmidt hier. Und dann sprach die Frau da gar nicht, also sprach so ein bisschen Deutsch, hab dann mit ihr irgendwann auf Englisch gesprochen und meinte so, es wäre super, dass sie anrufen, weil das schon so ein längerer Prozess ist. Und er schildert ihr mein Problem und sie dann irgendwann so, weil ich sie anscheinend auch in ihrem, also relativ früh in ihrem Skript, was sie eigentlich abspielen wollte, unterbrochen habe, stellt sich heraus, sie ist eine Google Ads Trainerin von Google und wollte mit mir einen Workshop-Termin vereinbaren. Und ich war so, ach so, nee, also wir brauchen das gar nicht. Ich brauche hier einfach mal Hilfe bei diesem Ding. Also ich dachte, du wärst hier für jemand vom Support. Und die so, nee, ich sehe hier nur, es ist ein neuer Account eröffnet worden und ich schilder mir ein ganzes Problem irgendwann auf Englisch auch, ne? Und dann bin ich so, ey, aber hat sie mir eine E-Mail-Adresse genannt, wo ich mich hinwenden kann, hab das dann alles gemacht, das hat auch geholfen. Jetzt kommt aber der Twist in der Story, die Pointe.
Die Geschichte dauert schon viel zu lange oben.
Das ist mir egal, ich bin halt kein Stand-Up-Comedian, das ist dein Part. Der Twist kommt aber. Ich leg auf.
Ich bin schon halb wieder ausgecheckt.
Hab mich noch sehr herzlich bei ihr bedankt, weil es wirklich geholfen hatte. Guck irgendwie 2, 3, 4 Minuten später auf mein Handy. Sehe, ich habe irgendwie eine Kontaktanfrage auf Insta.
Ah, das hast du mir schon mal erzählt.
Und bin so, wer ist denn das? Kenne ich nicht. Gucke so nach, dachte mir so, ja gut. Also ich muss die Leute ja nicht, es ist nicht Kontaktanfrage, sondern so eine Benachrichtigung, dass mir jemand folgt, weil ich habe das irgendwann ausgeschaltet, kann es einfach folgen. Stellt sich heraus, ist diese Google-Tante, die sich gedacht hat, ach, den Namen habe ich ja jetzt. Gucke ich mal nach, ob der auf Instagram ist. Und folge ich dem mal. Und vielleicht kann man sich auch mal so treffen oder so. Wirkte so, als ob sie auch andere Bedürfnisse hätte. Zumindest ihrem Instagram-Feed zufolge. Dachte ich, ach super, Datenschutz und Schutz persönlicher Informationen. Das können wir. So viel dazu. Schöne Story.
Ja, das ist tatsächlich eine gute Story.
Ich kürze sie beim nächsten Mal, wenn ich sie erzähle, versprochen.
Nee, super. Toll. Tolle Geschichte.
Ja.
Deswegen auch jetzt gar nicht lange rumlabern, sondern wir entlassen euch in einen schönen Resttag, wann auch immer ihr gerade zuhört, ihr kleinen Mäuse.
Oder ihr kleinen Ratten.
Ihr kleinen Ratten. Ne? Und wir wünschen euch einen ganz schönen Resttag noch. Und genießt einfach.
Prost. Macht's gut. Kussi.